Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute über ein offenbar immer massiver werdendes Störgefühl sprechen wollen, über das diese Frau zu meiner Linken sagt: Meine Befürchtung ist, dass sehr viele Muslime gerade das Gefühl einer Entwurzelung in Deutschland haben. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber was sie damit meint, ist ganz konkret und es klingt beunruhigend. Genau dieses Gefühl, sagt sie, wird gerade zum Einfallstor für Islamisten. Diese Art von Demonstrationen, wie hier in Hamburg, aber auch anderswo, sagt sie, machen auch vielen Muslimen Angst. Der Krieg in Gaza spielt dabei offenbar eine besondere Rolle. Und auch, es ist interessant, die Art und Weise, wie Medien insbesondere in Deutschland darüber berichten, sagt sie. Herzlich willkommen, Khaula Mariam Hübsch. Freue mich sehr. Ja, dieser Mann sieht das offenbar ganz ähnlich und sagt, seit dem 7. Oktober sehe ich eine Radikalisierungswelle auf uns zukommen, die uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Und wir wollen ihn fragen, an welcher Stelle wir offenbar nicht mitbekommen haben, nicht aufgepasst haben, dass Begriffe, die die meisten von uns für ziemlich schwierig halten würden, plötzlich insbesondere bei jungen Menschen so populär geworden sind. Begriffe wie Kalifat beispielsweise oder auch Scharia. Wie kann es sein, dass Schüler in Niedersachsen in einer Umfrage plötzlich sagen, die Scharia sei wichtiger als das Grundgesetz? War keine repräsentative Umfrage, aber es zeigt eine Tendenz. Herzlich willkommen, Ahmad Mansour. Ja, dann ein Mann bei uns, der dieser Studie, wenn ich ihn richtig verstehe, wahrscheinlich die er nicht überbewerten würde, so muss ich es formulieren, Professor für islamische Religionspädagogik in Münster, der sagt, die Gefahr, dass sich große Massen muslimischer Jugendlicher jetzt plötzlich radikalisieren, ein Kalifat wollen, das sehe ich nicht. Was er aber sehr wohl sieht, und das klingt irritierend, ist ein Identitätsthema. Diese jungen Leute, sagt er, werden aufgestachelt, sich nicht mehr mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu identifizieren. Muslimische Identität, sagt man ihnen, sei nur möglich in Abgrenzung zum Westen. Und das führt, sagt er, zur absurden Situation, dass plötzlich Mädchen, junge Frauen auf der Straße mitdemonstrieren bei solchen Gelegenheiten für ein Kalifat, obwohl sie gar kein Kopftuch tragen. Wie kann das sein? Fragen an Muhannad Khurshid. Freue mich sehr. Ja, wenn man ein bisschen verstehen will, wann das Verhältnis offenbar vieler Muslime zu dem Land, in dem sie leben, nämlich Deutschland, schwieriger wurde, der sollte diesem Mann zuhören, Jurist, DTIP-Aussteiger, Islamkenner, der sagt, da gibt es einen Moment und der liegt schon ein bisschen zurück. Das beginnt nicht erst mit Gaza. Die Art und Weise, wie Gesellschaft und Politik unter anderem auf Solingen reagiert hat, sagt er, das war für viele türkischstämmige Menschen ein Schlüsselmoment, ein Moment der Entfremdung. Und weiter, die Muslime, insbesondere junge Muslime, sehen sich zunehmend in einer Gegnerschaft zu dieser deutschen Gesellschaft. Was genau meint er damit? Herzlich willkommen, Murat Kallmann. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es ist ein historischer Moment. Wir hatten noch nie 4 Muslime in einer Sendung, mich jetzt mal ausgenommen. Und wir wollten diese Gelegenheit heute nutzen, in einer Zeit, in der wir das Gefühl haben, dass plötzlich wieder komische Parolen gerufen werden, auf Sylt zum Beispiel dieser Tage, anderes mal darüber zu reden, was uns eigentlich möglicherweise noch verbindet und was auf der anderen Seite aber auch gerade passiert, wie viele Strömungen es im Islam gibt. Wir haben uns auch hier auch häufiger darüber ausgetauscht. Den Islam als solchen gibt es gar nicht. Also was passiert da eigentlich? Will auch vorweg sagen, war nicht einfach, diese Runde zu besetzen, weil es so viele Absagen gehagelt hat. Ich glaube, wie noch nie. Überrascht Sie das, Herr Mansour?
Die Frage, wer hat abgesagt?
Viele Verbandsvertreter zum Beispiel. Erstaunlich viele.
Also diese Erfahrung überrascht mich überhaupt nicht. Diese Erfahrung mache ich seit mehr als 10 Jahren. Mhm. Das sind Menschen, die wahrscheinlich ein Islamverständnis predigen wollen, der keine Kritik und keinen Widerspruch ertragen möchte. Und deshalb mache ich das überall. Dass sie sehr laut sind, wenn sie alleine sind, aber in solchen Gruppen oder in solche Runden wollen sie nicht mit anderen Stimmen.
Interessant. Frau Hübsch, wie erklären Sie sich das?
Ich kann schon verstehen, warum man nicht so wahnsinnig Lust hat, in so einer Runde zu sitzen. Gerade auch aufgrund meiner Erfahrung, weil es eben oft nicht um einen konstruktiven Austausch geht. Es geht auch nicht darum, um Perspektivenvielfalt oder dass wir am Ende den Zusammenhalt stärken wollen und herausfinden wollen, wie wir uns annähern können, sondern oft geht es um Diffamierung. Ich erlebe das doch selber. Nach jeder Talkshow bin ich auf der Titelseite der Boulevardpresse und mir werden die schlimmsten Dinge vorgeworfen. Also da wird diskreditiert, da wird diffamiert und es geht gar nicht um das wirkliche Gespräch. Es geht nicht um Verstehen.
Beispiel? So konkret machen, denn das ist ja ein starker Vorwurf, der jetzt im Raum steht, auch wenn Sie sagen, da geht es gar nicht darum, konstruktiv über etwas zu reden.
Ich habe zum Beispiel in der letzten Talkshow, in der ich war, versucht, Begriffe zu versachlichen. Also ich habe versucht zu erklären, es gibt nicht nur ein Verständnis von islamischen Technologien, die von Extremisten gekapert werden.
Beispiel?
Scharia, Kalifat, da klingeln ja alle Alarmglocken. Da verbindet die Mehrheitsgesellschaft nur ganz schlimme Dinge mit. Und ja, die gibt es. Es gibt ein extrem problematisches Verständnis von diesen Begriffen, ein politisches Verständnis, was mit Weltherrschaft zu tun hat, das verurteile ich ganz klar, davon distanziere ich mich, aber es gibt eben auch ein anderes Verständnis. Und wer versucht, das sichtbar zu machen, der wird schnell diffamiert. Das ist schade.
Und wir auch die andere Seite auch sehen, die auch sehr diffamiert wird, wenn sie...
Ich verstehe, dass man Angst hat vor solchen Begriffen. Ich verstehe das absolut. Aber ich glaube, wir müssen in unserer Debatte weiterkommen. Wir müssen verstehen, dass wir nicht bei diesem unterkomplexen Alarmsignalen bleiben dürfen, sondern dass man auch mal verstehen muss, es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, den Islam auch zu verstehen. Und wir sollten die Stimmen stark machen, die ein anderes Verständnis haben als das der Extremisten.
Ja, aber ich kann die allgemeine Schilderung, wie die Medienlandschaft das Thema Islam seit 15, 20 Jahren aufbereitet und dass sich Muslime, vor allem muslimische Verbandsvertreter, davon abgeschreckt fühlen, kann ich als allgemeine Schilderung einer Problematik nachvollziehen. Aber für die konkrete Situation dieser Sendung, das, was in den muslimischen Communities immer beklagt wird, dass in solchen Sendungen über Muslime gesprochen wird und nicht mit Muslimen, gilt ja ausdrücklich für diese Sendung jetzt nicht, denn wir sehen, dass Muslime eingeladen werden, um ihre Sicht der Dinge, die Ereignisse der letzten Monate, hier miteinander zu besprechen. Und dass es gerade aus den organisierten Strukturen der Muslime Absagen hagelt, das hat für mich zwei Gründe. Ein übergeordnetes und ein spezielleres. Das übergeordnete ist das, was in dem Anspieler auch ein wenig angeklungen ist. Die Erzählung, dass muslimisch sein in Deutschland nur dann funktioniert, wenn man sich gegen diese Gesellschaft positioniert, weil sie eben Muslime nicht willkommen heißt, nicht dazugehörig empfindet. Und das Muslimsein wird nicht als Glaubensbekenntnis, als Glaubensverständnis, als religiöse Frömmigkeit begriffen, sondern als Identität. Ein Identitätscontainer, der gegen diese Gesellschaft verteidigt werden muss. Deshalb leben viele Muslime innerhalb der organisierten Strukturen, vor allem ihre Vertreter, ein Glaubensverständnis, das sich sozusagen nicht dieser Gesellschaft zuwendet, in dem Wunsch, aus einer muslimischen Motivation heraus, diese Gesellschaft für alle besser zu machen, das Zusammenleben für alle zu fördern, sondern muslimisch sein wird eher definiert als eine Verteidigungshaltung gegenüber dieser Gesellschaft. Und das speziellere Problem ist, diese Identitätserzählung funktioniert nur, wenn ein geschlossenes muslimisches Wir formuliert werden kann und nicht vor der Herausforderung steht, mit anderen kritischeren Muslimen über die Probleme in der muslimischen Binnenlandschaft sozusagen, in den muslimischen Gemeinschaften diskutieren zu müssen. Und deshalb wirkt so eine Runde für Verbandsvertreter abschreckend, weil sie es mit Muslimen zu tun haben, die wissen, wie es in diesen Strukturen aussieht, die kritische Punkte benennen in diesen Strukturen und dieser Kritik, dieser Herausforderung zu diskutieren, was kann man besser machen in den eigenen Strukturen, da gibt es keine Bereitschaft, sich in diese Diskussion zu begeben. Und deshalb werden sie nicht kommen.
Das ist interessant, Herr Khoshi, wie werden Sie das?
Also ich vermisse einen innermuslimischen Dialog, so, also der innermuslimische Dialog im Sinne von, warum können wir nicht untereinander auch gesund streiten auch. Man hat immer den Eindruck oder man bekommt immer wieder die Kritik, wenn man Selbstkritik äußert und sagt, ja, an dieser Stelle oder jener Stelle müssen wir nachschrauben, innermuslimisch, dann heißt das, ja, aber da sind Argumente, womöglich die Rechten oder die Falschen könnten sie instrumentalisieren gegen den Islam. Deshalb lieber reden wir nicht über problematische Zonen innerislamisch. Nur das mit der Konsequenz, wir überlassen ein Vakuum, wir überlassen das dann den Falschen, dass die über uns reden, über Probleme oder Herausforderungen, würde ich sagen, die innerislamisch sind. Und ich glaube, das fehlt innermuslimisch, sich zu trauen, mit Mut die eigenen Herausforderungen anzugehen.
Muss man natürlich erstmal haben. Ich würde gerne diesen kurzen Themenkomplex abzuschließen, Frau Hübsch noch mal fragen, wie geht es Ihnen dabei? Also ich könnte mir vorstellen, Sie kriegen es dann wirklich von allen Seiten. Sie kriegen es einerseits, weil Sie hier mit Kopftuch sitzen. Und Sie kriegen es wahrscheinlich aber auch von, weil Sie von Menschen, die das Kalifat fordern, die sagen, du bist uns aber nicht radikal genug.
Ja klar, also die Extremisten innerhalb der islamischen Landschaft, die verfolgen ja meine Gemeinschaft auch. Also ich kriege es von allen Seiten ab, aber ich finde es trotzdem wichtig, weil ich kriege eben auch positive Nachrichten. Die muss man dann versuchen nach so einer Sendung, weil so viel Hass verbreitet wird. Aber es ist wichtig, eine sichtbare Stimme auch zu sein für Muslime, weil so viele Muslime vermissen das auch. Ihre Ansichten werden nicht abgebildet, die sind nicht erkennbar. Und der innerislamische Dialog, der ist wahnsinnig wichtig, aber man muss sich schon die Frage stellen, ob in öffentlichen Räumen, in öffentlichen Diskursen es nicht auch wichtig ist, auch mal was, also auch die positiven Seiten der muslimischen Zivilgesellschaft zu betonen. Wir müssen über Probleme sprechen, aber nicht nur.
Machen wir gleich, wir streiten uns gleich. Sie sagten gerade die Muslime. Ich würde gerne auf einen kurzen Vorfall kommen, der seit Tagen, war jetzt längere Zeit nicht hier, weil wir für eine Reportage drehen, waren wir in Amerika unterwegs, selbst dort bei CNN habe ich das da mitgekriegt, ein Partywochenende auf Sylt, hat plötzlich auch in Amerika große Schlagzeilen gemacht und ganz schnell war da wieder das Bild der hässlichen Deutschen, in Deutschland sind nur noch Nazis unterwegs und mein erster Reflex war, als ich das gesehen habe, genau das, das ist nicht Deutschland, das sind nicht die Deutschen. Offene Frage in die Runde, vielleicht starten mit Ahmad Mansour. Als Sie das gesehen haben, was haben Sie da gedacht?
Ich habe das nicht überbewertet. Das existiert leider in Deutschland. Sie haben absolut recht, das ist nicht Deutschland, das sind nicht die Deutschen. Das sind rassistische Menschen mit einer sehr recht radikalen faschistischen Ideologie, die sie mit dem Singen auch zur Schau gestellt haben. Ich bin selber Ausländer, aber ich möchte solche Leute, und das ist mein, das, was ich eigentlich, seitdem ich in Deutschland versuche, auch zu betreiben, ich gebe diese Menschen nicht die Macht, über meine Zugehörigkeit zu entscheiden. Ich bin hier, um hier zu bleiben. Und deshalb will ich das nicht überbewerten.
Herr Keimann, als Sie das gesehen haben, Sie sind Jahrgang
71.
So. Ich erwähne das deswegen, weil Sie auch diesen historischen Rückgriff auf Solingen gemacht haben und sagen, da gibt es eine Geschichte. Und was ist das, was wir da gerade erleben?
Sie sagen, diese Bilder sind nicht Deutschland, das sind nicht die Deutschen.
Ja, so würde ich das sagen.
Das ist natürlich eine positive Perspektive, hat aber auch ein Stück weit damit zu tun, wie wir uns Deutschland wünschen. Und Menschen, die eben nicht Markus heißen, sondern Murat oder Ahmad, für die sind diese Szenen keine große Überraschung. Weil das reiht sich ein in unseren Erfahrungshorizont des Großwerdens in dieser Gesellschaft. Die ersten Tiefschläge, wenn es Streit auf dem Schulhof gab, die hatten eben genau diese Aussagen zum Thema raus, Türken raus, Ausländer raus. Also dieses Skandieren, uns gehört dieses Land, ihr seid die Fremden, euch wollen wir hier nicht haben, sind Erzählungen, mit denen Menschen meines Jahrgangs aufgewachsen sind. Diese jungen Leute, die wir da in Sylt gesehen haben, das sind die Kinder derjenigen Kameraden,
mit denen,
ich aufgewachsen bin, mit denen ich diese Auseinandersetzungen hatte. Also diese Erfahrung ist nichts Neues für Menschen, die eine migrantische Herkunft haben. Und das setzt sich ja fort. Die Menschen, mit denen ich aufwachse, sitzen in Personalabteilungen, die sitzen als Vorgesetzte bei der Arbeit oder als Kollegen bei der Arbeit. Sie skandieren vielleicht nicht solche Parolen in dieser Art und Weise. Das ist aber ein stilistischer Unterschied, kein grundsätzlicher. Die Geisteshaltung, das ist etwas gibt, das als deutsches Wir definiert wird, zu dem bestimmte Menschen in diesem Land, egal ob sie hier geboren und aufgewachsen sind, nicht gehören, niemals dazugehören werden, weil sie eine andere Herkunft haben, weil sie einen anderen Namen haben, einen anderen Glauben. Das ist etwas, was sehr tief verankert ist. Und mich erleichtert es auch nicht wirklich, dass es jetzt öffentlich eine Gegenrede zu diesen Szenen gab. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Besser hätte ich es gefunden, und da wäre ich tatsächlich positiv überrascht gewesen, wenn es in dieser Situation eine Gegenrede, einen Widerspruch gegeben hätte. Wenn Gäste dort gesagt hätten, nein, das will ich nicht. Wenn der Gastwirt gesagt hätte, ihr habt jetzt hier Hausverbot, die Musik wird abgeschaltet,
ja, das
wenn
ist
ihr so
auch,
singt.
Das ist aber das genau ist das.
Wichtig.
Genau.
Das ist mir wichtig.
Ich glaube, da kommt bei vielen genau dem Punkt kommt das Störgefühl. Wir kennen jetzt alle die näheren Umstände nicht, wir waren nicht dabei, aber das ist genau das, was, glaube ich, die allermeisten im Kopf haben. Sich fragen, wie kann das eigentlich sein, dass einzelne Menschen das so machen und skandieren, das kann man sich alles vorstellen. Aber der Kontext, der ist problematisch. Herr Khoshid, wie schauen Sie darauf?
Also mir ist wichtig, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Also wie haben wir das wahrgenommen, indem der Bundespräsident, Kanzler, Bundeskanzler, viele Minister, viele Politiker, viele in der Zivilgesellschaft unmittelbar sich geäußert haben. Das beruhigt mich doch, also dass ich sehe, das ist kein, also wir kehren nicht normal zum Alltag, sondern wir reden darüber und es wird skandalisiert. Das zeigt, dass das noch nicht mehr mitten in der Gesellschaft ist, auch wenn das alarmierend ist. Das ist das eine. Das andere aber, was alarmierend ist, diese Musik, da sind ja Codes von bestimmten Gruppen. Man spricht von Dog Whistles, also so die Hundepfeife, die man nicht hört, aber das hören nur die Hunde.
Wegen der hohen Frequenz.
Genau, eben. Und hier, da sind Codes. Also dieses Lied ist mittlerweile durch ideologisch schon seit Monaten wird darauf vorbereitet, genau mit dem Lied. Und dann kommt das an. Das ist beängstigend, weil ich habe das ähnliche Problem, sehe ich im politischen Islam. Da gibt es bestimmte Codes und so, die man nach außen harmlos klingen. Ja, wir hören das Lied. Aber Insider wissen ganz genau, welche Botschaft wir hier vermitteln. Deshalb spricht der Verfassungsschutz vom legalistischen Islamismus, der auf dem legalen Weg. Und die versuchen hier durch so eine Musik zu sagen, ja, das ist ein Lied wie jedes andere, ist legal. Das ist beängstigend, dass solche Codes sich durchsetzen in bestimmten Szenen, weil das ist subtil, eine subtile subtiles Durchgreifen in der Gesellschaft. So,
dagegen. Wenn Sie das hören?
Das sind keine Einzelfälle, das ist ganz klar, aber man muss sich ja die Frage stellen, woher kommt das? Also ich als Betroffene weiß, dass das keine Einzelfälle sind. Wir haben das alle, wir erleben, das ist unser Alltag, dass man so Sprüche hinterhergeworfen bekommt. Woher kommt das? Und ich glaube...
Und hat sich da wieder was, oder hat sich da was verändert? Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Sie sagten gerade, das war sozusagen in meiner Schulzeit, das war Alltag. Das liegt aber schon ein paar Tage zurück. Und ich denke dann immer, mag alles sein. Und vieles davon haben wir auch gesehen und mitbekommen. Aber ich dachte, wir sind 2024, wir sind einen deutlichen Schritt weiter.
Sind wir nicht. Und das ist das Erschreckende, wir sind nicht weiter. Weil wir nämlich immer noch über Kultur reden und nicht über Struktur. Unsere öffentlichen und politischen Debatten, unsere medialen Debatten, wir haben wieder die Ausländerkriminalität rauf und runter diskutiert. Es wäre eine substanziellere Debatte gewesen, über Männerkriminalität zu sprechen. Also wir überbewerten den Anteil von Kultur und Religion an sozialen Missständen und sprechen viel zu wenig darüber, was Armut, sozioökonomischer Status, Bildungsteilhabe, das sind eigentlich die zentralen Faktoren. Und ich will damit nicht sagen, dass Kultur keine Rolle spielt, aber sie spielt bei weitem nicht die Rolle, die sie im öffentlichen Diskurs spielt. Und da wundert es mich nicht, dass am Ende der Rassismus steigt und Menschen Ausländer rausschreien.
Ich glaube nicht, dass der Rassismus eigentlich einen Grund haben möchte, um rassistisch zu sein oder rassistische Einstellungen zu verbreiten. Ich habe grundsätzlich ein Problem mit dieser Verallgemeinerung. Unsere Gesellschaft ist viel weiter. Diese Erfahrung mache ich absolut nicht. Und wie gesagt, wenn ich sie mache, dann zeige ich dem Gegenüber, dass er ein Problem hat und nicht ich. Zweitens, mich stört insgesamt, dass wir jetzt diese Situation nutzen wollen, instrumentalisieren wollen, um bestimmte Debatten zu vermeiden. Wenn wir über Clankriminalität, wenn wir über Ausländerkriminalität
interessant,
sprechen,
dass das Wort ist gerade genau, viel, fand ich spannend.
Ja. Dann ist das eine legitime Debatte. Und das wird nicht dazu führen, dass irgendwelche Nazis irgendwelche Gründe bekommen, um mehr Ausländer zu hassen. Es geht um Kriminelle. Das sind Kriminelle und die aus meiner Kultur was betreiben, was Straftäter oder Straftaten sind, dann sind das Kriminelle. Ich möchte nicht verallgemeinern. Was mich aber gestört hat in dieser Debatte, ich habe es ja auf meine Timeline auf X gesehen, wie schnell Minister, wie schnell der Bundeskanzler und so weiter zu Recht empört waren. Ich habe mich aber gefragt, wo sind Sie eigentlich gewesen zwei Tage vorher, als an der Humboldt-Universität irgendwelche Studenten mit und ohne Migrationshintergrund Hamas-Symbole auf dem Wand gemalt haben? Wo waren Sie, als Sie Orte des Zweifels, Orte der Kultur unserer Universitäten zu unsicheren Orten für Juden gemacht haben? Und diese selektive Empörung, nur dann empört, wenn es ideologisch passt, das stört mich.
wenn ich vielleicht die Möglichkeit habe, die Gedanken ein bisschen zu verbinden.
Sie sind ja Jurist.
Das muss ja nichts Gutes heißen.
Aber ich habe gleich noch mal eine konkrete Nachfrage dazu.
Ja, aber das, was ich an dieser Situation in Sylt besonders nachdenkenswert finde, ist die Tatsache, dass die jungen Leute ja mitbekommen, dass sie gefilmt werden. Sie sprechen ja teilweise in die Kamera. Und sie sind umgeben von vielen Gleichgesinnten. Und sie sind an einem öffentlichen Ort. Und dass sie das dort so inszenieren können, wie sie es darstellen, spricht dafür, dass sie gelernt haben, dass es für solche Aussagen keine soziale Ächtung gibt, keinen Widerspruch gibt.
Ja, in der konkreten Situation. Aber in diesem Fall haben sie ja.
Situation. Nicht im öffentlichen Backslash sozusagen danach, sondern in der Situation, in der sie sich befinden. Dass ihre soziale Umgebung unmittelbar bei diesem Ereignis, dass sie dort nicht das Gefühl haben, ich breche hier ein Tabu, sondern sie setzen darauf, dass alle genauso denken. Und das ist das Problem, das als Überschrift vielleicht über all die Themen steht, die wir jetzt miteinander besprechen. Das ist das gleiche Phänomen, Abwertung, Hass zu artikulieren, ohne in den eigenen sozialen Räumen Widerspruch dafür zu bekommen, ist das gleiche Problem, das es in der muslimischen Landschaft gibt bei dem Thema Antisemitismus. Da haben Menschen auch gelernt, dass sie solche Narrative reproduzieren können, ohne dass ihre Umgebung ihnen widerspricht. Das ist das gleiche mit den Pro-Hamas-Demos an deutschen Universitäten. Auch da haben sie gelernt, das findet Anschluss. Ich bekomme keinen Widerspruch, ich breche hier kein Tabu. Sondern ich teste die Grenzen des Sagbaren aus. Und das ist ein Problem, das wir gesamtgesellschaftlich angehen müssen, mit allen Akteuren, egal welcher Religion, welcher Herkunft.
Aber das scheint sich ja was zu verstetigen, was zu verfestigen. Oder ist das ein falscher Eindruck?
Das ist aber gerade schon eine sehr gewagte These, zu sagen, in Deutschland könnte man antisemitische Parolen rufen und das wäre akzeptiert. Gerade in den letzten Monaten haben wir doch
gesehen... Ich habe das für die muslimische Community beschrieben, ja, als Parallele.
Sie haben über die Anti-Palästina-Demonstrationen ja auch gesprochen. Das sind ja nicht nur Muslime, das ist eine ganz heterogene Gruppe. Das sind einfach Studierende. Und wir erleben doch gerade international, dass da so viel Widerspruch gibt und die internationale Staatengemeinschaft auf uns schaut. Wir stehen sehr isoliert da, weil wir nämlich sehr schnell darin waren, Preisverleihungen abzusagen, Veranstaltungen abzusagen, Intellektuelle auszuladen, Vorlesungen abzusagen, eben aus der Angst heraus, dass Israel-Kritik als Antisemitismus verstanden werden könnte. Und das ist schon ein Problem. Sie müssen da unterscheiden.
Gleichzeitig erleben wir, dass Solidarität selbst mit der Hamas und die Legitimation der Taten...
Das ist in Deutschland absolut tabuisiert. Und jemand, der so eine Position vertritt, der wird gesellschaftlich
sanktioniert. Ich will einmal das Argument hören. Gleichzeitig erleben wir...
Und selbst die Taten des 7.10. als legitimen Widerstand und mit einem Bedürfnis, diesen Terrorakt zu kontextualisieren in der Historie dieses Konflikts, das waren doch alles Narrative, denen monatelang die Straße gehört, in Deutschland, in der Welt. Wir erleben Demonstrationen, in denen Hamas-Symbolik, Aussagen eliminatorischer Vernichtungswünsche gegenüber Israel, dass das reproduzierbar war als Meinung und dass es da keinen gesellschaftlichen Aufschrei gab. Ganz im Gegenteil.
Am Wochenende in Berlin an der Humboldt-Universität mit allem Vandalismus, Zerstörung, Terrorsymbolik.
Entschuldigung, ich will nicht unterbrechen, aber vielleicht können die Kollegen aus der Regie das kurz zuspielen. Wir haben ein paar Bilder vorbereitet, damit wir alle klar haben, worüber wir hier eigentlich reden, über den Vandalismus. Und danach reden wir vielleicht einmal über diesen Akt der Räumung, ja, wie das alles gelaufen ist. Ich glaube, das sind die Bilder jetzt auch dieser Räumung. Das sind Bilder von Universitäten in einem freien westlichen Land, von dem ich denke, ich bin mir nicht sicher, ob man das so machen sollte. Da ruft jemand Hallo Presse und dann geht man da sehr massiv rein. Wie schauen Sie da drauf, Herr Mansour, wenn Sie das sehen? Ich finde das wahnsinnig befremdlich, um offen zu sein. Weil ich denke, gerade Universitäten waren doch immer Räume, also geschützte Räume, in denen es eigentlich keine Denkverbote erstmal geben sollte. Wenn es dann rassistisch wird, wenn es antisemitisch wird, wenn es sozusagen über das hinausgeht, was man klassischerweise Kritik an der israelischen Regierung nennt, möglicherweise etwas anderes. Und trotzdem, ich habe da ein Störgefühl. Sie auch?
Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, Israel-Kritik ist legitim. Auch die israelische Vorgehensweise in Gaza zu kritisieren, ist legitim. Das tun auch die Israelis.
Machen wir hier aber auch das, in der Sendung regelmäßig.
Absolut, zu Recht. Das, was wir aber hier sehen, hat mit Israel-Kritik nichts zu tun. Dreieck zu malen an den Wänden, Vandalismus zu betreiben, Juden unsicher zu machen, Hamas als Widerstandkämpfer zu bezeichnen, das hat mit Israel-Kritik nichts zu tun. Und die meisten Studenten sind rausgegangen an der Humboldt-Universität. Eigentlich wollte die Präsidenten zurückhaltend üben dagegen. Und es ist nicht mal ein Strafdings hier, Strafanzeige gekommen. Das ist unmöglich. Und das genau das, was ich gerade artikulieren möchte. Wie kann es sein, dass wir bei den Ausländern raus so empört sind, aber hier eigentlich kaum irgendwie Reaktionen zu spüren sind?
Aber das ist echt gefährlich, jetzt das eine gegen das andere auszuspielen. Ja. Also wir waren besüllt und dann relativiert sich das eine, indem man sagt, jetzt aber.
Ja, weil ich eine These dahinter habe. Ja. Und zwar, dass in unserer Gesellschaft mittlerweile die Empörung so selektiv ist. Ich möchte, dass wir uns über beide empören. Aber die Frage ist, warum tun wir uns schwer bei einer Sache und bei den anderen?
Aber
der Vergleich, Vergleich finde ich schwierig.
Absolut nicht.
Weil Sylt ist eine Sache, und Nahostkonflikt ist der Unterschied? Andere Sache.
Beide sind menschenfeindliche Einstellungen, die abzulehnen sind.
Ja, ja, aber jetzt, wenn es um Judenhass geht, wenn es um auch Israel, so, da haben wir eine lange Geschichte und das sieht ganz anders aus und die Akteure sind ganz andere. Weil die Gefahr, die besteht jetzt, dass wir eben pauschalieren. Also da habe ich ein Problem damit auf beiden Seiten. Weil auch das, was Frau Hübsch vorhin gesagt hat, finde ich auch nicht unproblematisch, also zu sagen, das in Sylt zeigt ja ein strukturelles Problem, so haben Sie es ja ungefähr gesagt, in Deutschland. So,
sinngemäß auf jeden Fall.
Sinngemäß. Ja. Also gesagt, im Umkehr,
aber
im,
beitragen,
ja, aber so im Umkehrschluss, im Umkehrschluss heißt das, das, was in Hamburg geschah, dass Jugendliche auf der, oder Organisationen mit ein paar tausend Demonstranten verkalifat haben, da könnte jemand genau in dieser Rhetorik kommen und sagen, da haben Muslime ein strukturelles Problem und die wollen Kalifat hier haben.
Ja,
und
wir haben ja auch die AfD, wir haben hier nicht einfach nur eine kleine Minderheit. Diese Kalifatsdemos sind ja zum Glück, es sind 1000 Menschen gewesen, das ist schlimm genug.
Aber die Quantität, aber die spielt keine Rolle.
Doch, die Quantität spielt schon eine Rolle. Wir sind ja zu 100.000 hier auf die Straße gegangen, weil wir eben eine sehr starke rechts und teilweise rechtsradikale Kraft haben. Aber um nochmal bei diesen Studentendemonstrationen zu bleiben, da geht es dann nochmal um was anderes. Da geht's, ich meine, es ist klar, wo Judenhass stattfindet, muss der Rechtsstaat angreifen, da muss gehandelt werden, da gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Mhm. Aber jetzt so zu tun, als ob alle, die im Moment für das Leid in Palästina und für das Leid in Gaza, die darauf aufmerksam machen möchten, dass das alles Antisemiten
werden. Das hat hier keiner gesagt.
Ja, aber Sie müssen,
jetzt bringen Sie das sozusagen zusammen und an der Stelle...
Wir reden doch nur darüber. Wir reden, wenn wir über die Pro-Palästina-Demos
reden. Wir reden hier, Entschuldigung, ganz kurz, du willst einmal noch mal, können wir das bitte noch mal einspielen? Genau die Zeichen, die Sie auch gerade vorher schon
besprochen haben. Da sind wir uns doch einig, dass das total problematisch ist.
Aber darüber reden wir hier. Wir haben doch gerade gesagt, es ist völlig legitim, die israelische Regierung zu kritisieren. Es ist völlig legitim, die völkerrechtlich begründete Frage nach der Verhältnismäßigkeit und viele, viele andere Dinge. Das hier, was wir hier sehen, was ist das, Herr Mansour?
Aber das bedeutet, es gibt kein Israel.
Mit dem Zeichen. Warum ist dieses
Zeichen Dreieck? Das hat Hamas ja nach dem 7. Oktober angefangen zu nutzen, um Israelis zu markieren, die ein paar Sekunden danach ermordet wurden. Das ist ein militärisches, terroristisches Zeichen, der an Universitäten, in unsere Universitäten zu sehen ist.
Das geklärt haben, Frau Hübsch, sagen Sie dazu was?
Das Dreieck ist ein Problem. Jetzt haben aber
ein Problem.
Natürlich, das ist antisemitisch, das können wir nicht dulden, das ist klar. Aber From the River to the Sea zum Beispiel, da fängt es schon an. Da haben mindestens zwei Gerichte sehen das anders. Sie sagen, es ist uneindeutig. Und das ist der Punkt,
den ich eigentlich machen muss.
Es ist übrigens das, was auch der Antisemitismusbeauftragte in Baden-Württemberg gerade als Punkt macht. Wir haben nicht nur, wenn wir nicht nur die deutsche Debatte anschauen, die internationale Debatte, wir haben das Problem. Zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, wenn wir auf international schauen. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, hat derzeit einen Haftbefehl formuliert, hat einen Haftbefehl beantragt gegen Benjamin Netanyahu, den israelischen Ministerpräsidenten und den israelischen Verteidigungsminister für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit, Aushungern der Zivilbevölkerung.
Und auch den Herrn Sinwar und noch ein paar andere.
Ja, und Benjamin Netanyahu hat reagiert, indem er sagt, das ist der größte moderne Antisemit unserer Zeit. Und da sagen eben auch andere Stimmen, hier wird der Begriff Antisemitismus inflationär gebraucht. Und das schadet am Ende dem realen Kampf gegen Antisemitismus, weil wir einfach viel zu undifferenziert hinschauen und nicht diese Unterscheidung treffen zwischen einer sehr legitimen Israel-Kritik und Antisemitismus, den wir bekämpfen müssen.
Okay, jetzt kommt der Jurist ins Spiel, Herr Kaimann.
Die Schwierigkeit oder das Problem der fehlenden Differenzierung kommt doch gerade aus den Meinungslagern, die sich pro-palästinensisch äußern wollen. Ich glaube, dass wir in der ganzen Debatte ein grundlegendes Problem haben, Gleichzeitigkeit wahrzunehmen. Dass es also gleichzeitig Sylt gibt, aber dass es gleichzeitig auch die Humboldt-Uni gibt. Es gibt mehrere Probleme, die wir nicht gegenseitig ausspielen müssen und nicht dürfen.
Hat aber auch keiner gemacht.
Das macht auch, aber das passiert ja in den gesellschaftlichen Debatten. Aber ich glaube, eines ist noch wichtiger festzustellen, wenn man sich die letzten 6 Monate seit dem 7.10. ansieht und all diese ganzen Ereignisse und die Demonstrationen und den Wunsch, den Impuls, sich pro-palästinensisch in diesem Konflikt zu positionieren in Deutschland. Da höre ich immer wieder, das dürfen wir nicht. Unsere Meinung wird tabuisiert, unsere Meinung wird gecancelt. Wir dürfen uns gar nicht frei pro-palästinensisch äußern. Ich erlebe genau das Gegenteil. Und ich erlebe innerhalb der muslimischen Communities das Problem, dass gerade diese Differenzierung zwischen berechtigter Kritik, politischer Einordnung und Judenhass, dass diese Differenzierung in muslimischen Communities besonders schwer fällt. Und die Ursache dafür ist, dass es keine eingeübte Gegenrede bei Antisemitismus gibt, die dabei geholfen hätte, genau diese Differenzierung in den Binnendebatten in der muslimischen Community herauszuarbeiten. Ja. Ich will ein ganz konkretes Beispiel nennen. Der Wunsch, 2-Staaten-Lösung. Der Wunsch, dieser Krieg soll aufhören. Das ist alles berechtigt. Und da werden Sie selbst in Israel viele, viele Meinungen finden in der Bevölkerung, die das mehrheitlich unterstützt. Das Problem innerhalb der pro-palästinensischen Szene, gerade aus der muslimischen Perspektive, ist, dass diese Formulierungen mittlerweile als Worthülsen benutzt werden, ohne über die tatsächliche Reflexion in den eigenen Gemeinschaften öffentlich zu diskutieren. Bei vielen und bei weiten Teilen der muslimischen Community gibt es die Sehnsucht der Befreiung Palästinas, die Sehnsucht, Jerusalem zu befreien, die Sehnsucht, es möge keinen israelischen Staat mehr geben. Und in einem solchen Kontext, wenn man das ausblendet, ist natürlich die Formulierung, ich möchte eine 2-Staaten-Lösung, ich möchte einen gerechten Frieden, ich möchte from the river to the sea als nicht antisemitisch verstanden wissen, fällt ins Leere, weil es häufig anders gemeint wird, auch in die eigene Community hinein. Ich habe das wiederholt mehrfach erlebt.
Ich habe wiederholt mehrfach genau, das Gegenteil das erlebt. Das ist eine anekdotische Evidenz.
Aber was das ist diese Gleichzeitigkeit.
Was soll das anders bedeuten? Können Sie das erklären?
Entschuldigung, ganz kurz. Es geht um das Gefühl, dass diese Formulierungen
auch antisemitisch genutzt werden. So. Ich habe in den letzten 6 Monaten keinen einzigen Satz dazu gehört, wie positiv der Gedanke eines palästinensischen Staates in die Realität umgesetzt werden soll. Wie soll ein palästinensischer Staat...
Von welcher Seite haben Sie das gehört?
Aus der palästinensischen Szene. Okay. Wie soll ein solcher Staat in friedlicher Nachbarschaft mit Israel existieren? Dazu gibt es keinen einzigen Satz.
Haben Sie da was von der pro-israelischen Szene gehört?
Dazu gibt es in den ganzen Demonstrationen keine einzige Wortmeldung, die das positiv formuliert, weil die Unterstützung für die Hamas im Nahen Osten, für die von der Hamas perpetuierte Position einer eigenen Selbstbehauptung gegenüber Israel, die Vernichtung Israels immer mitdenkt. Und da gibt es keinen deutlichen Widerspruch innerhalb der muslimischen Community.
Okay. Der Eindruck noch von Ahmad Mansour, und dann würde ich gerne Ihr Argument hören, Herr Mansour.
Genau, ich möchte gerne wissen, wie Sie from the river to the sea so argumentieren, dass es zu 2-Staaten-Lösung kommt und dass Juden in Israel in Sicherheit leben können. Wie konnte man das so anders interpretieren?
Ja, Sie wissen schon, dass dieser Slogan ja eigentlich von Benjamin Netanyahu formuliert wurde am Anfang. Also es ist ja erstmal, ich glaube, im Likud-Programm.
Das ist ein ursprünglicher
Da kann man ja, ich meine, das ist, was ich sagen möchte, man kann das von beiden Seiten problematisieren. Es ist von beiden Seiten leider so, dass da keine wirkliche, auch Nachkriegslösung ja im Raum steht. Benjamin Netanyahu versucht derzeit alles, eine 2-Staaten-Lösung zu verhindern. Wir haben den völkerrechtswidrigen gewaltsamen Siedlungsbau. Also wir haben keine Idee, wie es aussehen kann. Und ich glaube, um jetzt auf Deutschland wieder zu sprechen zu kommen, wir brauchen Räume. Wir brauchen Räume, wo gesprochen werden kann, wo diskutiert werden kann. Und das muss an den Universitäten stattfinden. Und ich glaube, dass eine Ursache auch für den steigenden Antisemitismus, auch unter Muslimen, eine Ursache ist, dass wir viel zu wenig geschützte Räume haben. Die Universitäten selber sagen, wir haben uns das am Anfang nicht getraut. Ich war in Schulen. Ich war in ganz wenige mutige Schulen, haben mich eingeladen, haben auch einen Vertreter der der jüdischen Gemeinde eingeladen und wir haben drüber gesprochen. Die meisten Schulen sagen uns, das ist uns viel zu heikel, das ist ein heikles Eisen. Und wenn wir diese Räume
auch,
nicht schaffen,
beklagen,
entsteht ein Vakuum.
Glauben Sie denn, dass in solchen Räumen, wie die Bilder das gerade beschreiben,
nee, die entstehen dann, wenn es keine Räume
jüdische
gibt.
Studierende in Deutschland ihre Sicht der Dinge ohne Angst, Naika ohne Bedrohungsangst
hat ja gerade
formulieren
die Professorin,
können.
Die ja auch,
ich glaube nicht.
Die hat ja gerade noch mal angekündigt, dass man versäumt hat, diese Räume im universitären, im akademischen Bereich aufzubauen, offen drüber zu sprechen. Und deswegen eskaliert das vielleicht auch gerade so, weil man eben Extremisten nicht mehr eingefangen bekommt. Weil man, natürlich gibt es die Ideologen, aber es gibt auch ganz viele, die man erreichen kann. Es gibt ganz viele, die da mit demonstrieren. Das sind keine Antisemiten. Die haben wirklich ein Problem mit Kriegsverbrechen.
Wie soll da, wenn wir das noch mal hier sehen, wie soll da offener Diskurs gehen, Herr Kauschi?
Ich mache die Erfahrung, dass diese
als,
ganze
als Professor,
Debatte, ja. Als diese Debatte als stellvertretende Debatte. Also ich rede mit jungen Menschen, auch Demonstranten habe ich mit denen geredet, die auch pro-Palästina sind. Die wussten nicht einmal, wo Palästina ist. Die wussten nichts über die Geschichte. Die wussten nicht einmal, wofür oder wogegen sie demonstrieren. Und man hatte den Eindruck, wenn man mit denen spricht, genau wie in Hamburg, diejenigen, die für Kalifat demonstrieren. Ich habe mit einigen gesprochen und ja, was ist Kalifat? Mädchen ohne Kopftuch. Ja, wollt ihr wirklich sowas wie in Afghanistan? Um Gottes Willen, sagen sie, nur sowas nicht. Ja, aber die demonstriert gerade für sowas. Also das wussten wir nicht, was ein Kalifat ist.
Warum gehen die dann damit?
Kränkungsgefühle, das Gefühl, wir werden hier diskriminiert in der Gesellschaft und das Ganze ist eine stellvertretende Debatte. Womit helfen wir den Menschen in Gaza, wenn wir hier solche Aktionen und Schmierereien machen auf den Türen? Womit hat man den Menschen geholfen? Womit hat man den Nahostkonflikt irgendwie gelöst? Das heißt, hier geht es nicht um Nahost, sondern es geht um uns hier.
Ich glaube, dass wir uns sehr einfach machen, indem wir jetzt auch in dieser Runde nicht die Verantwortung übernehmen. Die Verantwortung vor Jahren Jahrzehnte Erziehung und Erzählungen, die anti-israelisch und anti-jüdisch und antisemitisch ist.
Anti-westlich,
natürlich,
an erster Stelle.
Auch anti-westlich, natürlich. Richtig. Also wir können über die Probleme der anderen von heute bis morgen sprechen. Und der Westen hat Fehler gemacht, die Israelis machen Fehler. Netanyahu ist nicht Israel, die Netanyahu ist nicht die Juden, ist eine Person, der für sich eigentlich nur für sich Räume schaffen will und kümmert sich um sich. Aber wir können nicht sagen, dass wir mit diesen Menschen sprechen können, dass Dialoge braucht, dass es postkolonialen identitätspolitische Haltungen, die seit Jahrzehnten eigentlich alles anders kanzeln, was ihnen nicht passt. Das sind Leute, die von außen gesteuert sind.
Wollen Sie die rausschmeißen? Wenn wir nicht mit denen reden wollen, ja? Was wollen Sie machen? Schlagen Sie mal einen konstruktiven Was wollen Sie mit denen machen? Sie wollen nicht mit ihnen sprechen, ja? Weil Sie davon ausgehen, das sind alles Ideologen, mit denen kann man nicht sprechen. Was wollen Sie mit diesen Menschen machen?
Ich habe nicht gesagt, alles Ideologen.
Was wollen Sie mit denen machen?
Darf ich antworten?
Wenn Sie nicht sprechen wollen, was wollen Sie mit denen machen?
Jeder, der Straftaten begangen hat, muss exmatrikuliert. Mit allen anderen möchte ich reden.
Also doch reden, das sage ich ja. Wir müssen reden.
Wollen Sie meine Frage beantworten oder wollen Sie, dass ich die beantworte? Entschuldigung.
Ganz kurz. Zu Ende. Zu Ende bitte.
Wir werden nicht mit Rechtsradikalen die Ausländer raushauen, reden wollen. Und ich möchte mit keiner Straftäter reden, die Terrorsymbolik an meine Universität schmieren. Mit allen anderen möchte ich reden und das tue ich, indem ich zu Schulen gehe, indem ich mit Studenten spreche, indem man eigentlich zu Dialoge führt, aber diese Dialoge sind nicht unbegrenzt. Sie enden da, wo Straftaten anfangen. Und bei solchen Straftaten möchte ich mit diesen Menschen nicht reden. Wir werden auch mit den Leuten auf Süden nicht jetzt irgendwelche Seminare betreiben, um ihnen irgendwie andere Haltungen zu vermitteln. Das geht nicht.
Ich habe ja nichts anderes gesagt. Ich habe ja genau das gesagt, wo Straftaten sind, müssen geahndet werden.
Das klingt jetzt so, als wären Sie sich einig, aber ich habe das Gefühl, das stimmt nicht ganz. Anderes Thema. Ich habe noch mal eine Frage. Sie haben vorhin, Frau Hübsch, und das fand ich sehr interessant. Es gab vorhin den Moment, da sagten Sie beim Stichwort Ausländerkriminalität, ist nicht so, lass uns bitte über Männerkriminalität sprechen.
Das wäre, ich habe das ironisch gemeint, das wäre immer noch eine substanziellere Debatte, weil eben 90% der Gewalttaten von Männern begangen werden. Ja. Und das ist ein wichtiger Faktor. In den Studien weiß man, dass Geschlecht, Alter und sozioökonomischer Status, das sind die entscheidenden Faktoren. Da kann man was dran drehen. Die Kultur und die Religion, das hat einen kleinen Einfluss nur. Rigide Männlichkeitsnormen, ja? Die verändern sich, im Laufe der Generation. Religionen, ich meine, ob das christliche Syrer sind oder muslimische Syrer, die haben in der Regel ganz ähnliche Werte.
Also Sie würden sagen, der Hintergrund, den sollten wir gar nicht besprechen und der ist auch egal. Also insofern
minimal also relevant. Da wäre es relevanter, über
die Zahlen sagen was ganz anderes.
Naja, die Zahlen sagen ja auch, dass 90% der Straftäter Männer sind. Warum reden wir denn nicht über Männerkriminalität? Machen wir nicht. Natürlich. Verstehen Sie den Punkt? Der Punkt ist, man könnte das Geschlecht problematisieren. Eine Riesendiskussion.
Ja, aber wenn anteilig an der Gesamtbevölkerung, das ist ja das Thema.
Dann fragen wir uns,
ein
warum?
Übergroßer Teil keinen deutschen Pass hat.
Weil sie Ausländer sind? Ist das der Grund? Bitte, oder weil bestimmte Strukturen da eine
Rolle
spielen?
Das ist sehr unterkomplex, Frau Hübsch. Sie können, bitte, es geht nicht so, dass wir so diskutieren auf dem Niveau. Und deswegen, weil sie Ausländer sind, sind sie kriminell. Nein, das hat hier niemand gesagt.
Aber das
hat auch keiner gesagt.
Wenn man den Titel macht Ausländerkriminalität, man könnte ja fragen, sind Migranten vielleicht häufiger von Armut betroffen? Häufiger davon betroffen, dass sie keine gleichwertigen Bildungschancen haben.
Das ist die Struktur.
Ich
war bei Markus Lanz vor ein paar Wochen genau zu diesem Thema. Und keiner hat von Religion gesprochen. Wir reden hier von Sozialisation. Wir reden hier von kultureller Ausprägung.
Egal, woher die kommen, nur der entscheidende Punkt ist doch, über ein paar Dinge müssen wir uns doch im Klaren sein. Und wir müssen doch wissen, wie die Daten aussehen, schlicht und ergreifend.
Ja, aber lösungsorientiert. Und dann müssen wir uns fragen, was können wir denn tun?
Naja, stellt sich dann daraus ja auch die Frage der Konsequenz. Wenn Menschen keinen deutschen Pass haben, Menschen, die vom ersten Tag ihrer Ankunft hier in diesem Land erkennbar nur Mist machen, die möchte ich in dieser Gemeinschaft nicht haben. Und mir ist etwas aufgefallen vorhin, das war sehr interessant. Sie sagen, als jemand, der einen israelischen Pass hat, selbstverständlich macht meine Regierung da gerade Fehler. Und selbstverständlich ist es legitim, diese Regierung zu kritisieren und die Art und Weise, wie sie da in Gaza gerade reingehen. Ich höre umgekehrt und insbesondere aus der muslimischen Community, muslimisch-arabisch geprägt, höre ich das nicht. Ich höre ganz selten mal jemanden, der sagt, pass auf, selbstverständlich anerkennen wir, respektieren wir das Existenzrecht Israels. Selbstverständlich. Und selbstverständlich wollen wir, dass diese beiden Gemeinschaften, Sie gucken so skeptisch, ich höre das wenig.
Herr Lanz.
Deswegen meine Frage, gibt es im Islam, weil wir vorhin über strukturelle Dinge gesprochen haben, ein strukturelles Thema mit Antisemitismus? Würde ich gerne einmal wissen.
Ja, wenn es das gäbe, dann gäbe es das schon seit Jahrhunderten, weil der Islam ist ja eine alte Religion.
Ich frage,
und
ganz
wir
allgemein,
haben
gibt es das?
In der 1400-jährigen Geschichte des Islams sind die Juden in die muslimischen Länder geflohen vor den antisemitischen Pogromen in Europa. Das ist ein neues Phänomen, das ist ein modernes Phänomen, hat im 19. Jahrhundert angefangen, die ersten antisemitischen Pogrome. Das heißt, es gibt es auch in der muslimischen Community. Der Nahostkonflikt ist ein Katalysator dafür.
Deswegen nochmal die Frage,
gibt es
ein strukturelles Thema mit Antisemitismus im
Also Herr Lanz, theologisch kann Herr Fougi das beantworten, bitte.
Eben,
und dann möchte ich was dazu sagen.
Uns erst einmal die Schriften uns anschauen. Mhm. Es war in der islamischen Geschichte immer eine Frage der Interpretation. Es gab nicht nur die positiven Seiten. Die islamische Geschichte ist auch voll nicht, aber es gab genug Beispiele, leider gibt es, von Judenverfolgung. In der islamischen Ideengeschichte gibt es auch. Mhm. Es gibt den Spruch des Propheten Mohammeds in der Charta von Hamas und gilt als authentisch. Er soll gesagt haben, das Jenseits kommt nur, also Ende der Zeit, nur wenn Muslime alle Juden vernichten. So, dass hinter dem Baum, wenn ein Jude sich versteckt, der Baum sogar sprechen würde, dem Muslim sein, hinter mir ist ein Jude versteckt, komm, bring ihn um. Das findet man in der Charta von Hamas und das ist ein Spruch des Propheten, der in den Mund gelegt wird. Mhm. Also das dürfen wir nicht verschweigen. Also ich habe das Gefühl, bei manchen Statements, Islam kennt keinen
Antisemitismus.
Ja, oder also, Judenhass. Dass das so politische Statements einfach so, um irgendwie die Mehrheitsgesellschaft oder
Gesellschaftstabletten
zu befrieden. Wir müssen uns anschauen.
Sie wissen doch ganz genau, ich erinnere mich noch an einen Artikel in der Zeit, den Sie hatten, der war mal ganz gut, weil da haben Sie nämlich ganz genau beschrieben, dass man natürlich auch, wie Koranexegese funktioniert. Und dass die Juden, die zum Beispiel im Koran kritisiert werden, dass es darum ganz bestimmte Juden geht und nicht, dass es nicht verallgemeinerbar ist.
Das ist historisch kritisch
lesen. Das ist nicht nur seine Interpretation. Also ich bitte Sie, das ist nicht nur seine. Das ist umgekehrt. Die Interpretation der Extremisten, der Hamas, das ist eine Terrororganisation, das sind Extremisten.
Moment,
die legen das anders aus. Aber ganz viele Muslime.
Ich habe den Propheten, was ihnen in den Mund gelegt wird und was im Koran steht.
Wir haben gesagt, aus der Karte.
Kurz das Argument zu Ende und dann der Jurist und dann Herr Mansour, Sie dürfen sofort.
Eben, also diese Koranstellen, die müssen historisch kritisch gelesen werden. Mhm. Lesen wir den Koran konsequent historisch kritisch? Oder nein, nur an den Stellen, wo dann wir einfach apologetisch, also verteidigen, mhm, zu sagen, nein, diese eine Stelle bezieht sich nur auf die, aber dann müssen wir konsequent bleiben und reden auch über patriarchalische Vorstellungen, über Gewalt, über Verhältnis zu Nicht-Muslimen. Es gibt viele Stellen
zu Frauen.
Frauen eben. Als Theologe das heißt, ganz genau, dass es in der gesamten Geschichte des Islams zur Exegese dazugehört, dass man die Offenbarungsanlässe untersucht. Das heißt, es ist,
das reicht
es
nicht
ist Bestandteil, nein. dass man immer schaut, was ist der historische ist Kontext, was ist historisch kritisch,
den Koran zu lesen.
Okay, wir sind, ich wollte gerade sagen, ich als Mensch mit christlichem Hintergrund steige gerade aus.
Herr Kallmann,
holen Sie mich bitte wieder zurück in diese Welt.
Wir haben aktuell kein Problem, das theologischer Natur ist.
Ja.
Wir haben ein gesellschaftliches Problem mit muslimischen Communities, in denen Judenhass gelernt wird, als etwas, was zu einem normalen Kenntnisstand, zu einem normalen Wissen über Juden gehört. Vielfach werden antisemitische Narrative, die wir als antisemitisch identifizieren, in muslimischen Communities als normales Wissen über die schlechten Eigenschaften von Juden tradiert. Das ist ein gesellschaftliches Problem, um das sich die organisierten Strukturen des Islam in Deutschland nicht kümmern, weil sie selbst diese Vorurteile, diese Narrative verinnerlicht haben. Es gibt keine jüdische Wahnvorstellung, dass Muslime ihnen nicht wohlgesonnen sind. Mhm. Es ist ein Fakt, dass es unter Muslimen Antisemitismus gibt. Es gibt die Kategorie des muslimischen Antisemitismus, also Judenhass, der theologisch begründet wird, auch das gibt es. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, islamische Theologie judenfreundlich auszulegen. Aber wir haben keine theologische Diskussion. Wir haben eine gesellschaftliche, politische Diskussion, eine ideologische Diskussion, in der es eine Befreiungsfantasie im Kontext Jerusalem und Israel gibt. Ein ganz aktueller Anlass.
Das gehört zur Wahrheit dazu. Auch auf der israelischen
Seite. Ich bin Muslim, ich rede über meine Community. Ich glaube, es gibt genug Juden, die über jüdischen Fundamentalismus reden und Rassismus reden. Es gibt viel zu wenig Muslime, die das eigene Problem beleuchten. Darum geht es mir. Wir hatten erst vor wenigen Wochen einen Imam der türkischen Religionsbehörde, also einen Geistlichen, der auf einer Gruppenreise mit dieser Behörde in Jordanien war, sich dann von der Gruppe absetzt, nach Jerusalem reist und mit einem Messer israelische Sicherheitskräfte angreift, um sie zu töten. Er wird von anderen Sicherheitskräften, die das beobachten, erschossen und nach einigen Wochen jetzt beigesetzt in der Türkei. Er wird gefeiert als Märtyrer, als Beschützer Jerusalems. Wir haben auf dem Emblem der Hamas gekreuzte Schwerter vor einer gezeichneten Figur des Felsendoms auf dem Tempelberg in Jerusalem. Es gibt das Narrativ, dass Muslime so lange diesen Konflikt mit Israel ausfechten müssen, bis sie irgendwann die Al-Aqsa auf diesem Tempelberg befreien, bis sie Jerusalem befreien, bis dieses Land nicht mehr existiert. Das ist eine feste Vorstellung innerhalb muslimischer Communities.
Also theologische, aber auch
theologisch begründet teilweise. Aber es ist keine theologische Diskussion. Also da diskutieren nicht Muslime, die besonders theologisch belesen sind, dass es das gibt, sondern das ist ein tradierter, gelernter Hass. Durch den Konflikt auch befördert, weil man Niederlagen gegen Israel hinnehmen musste und glaubt, im Kampf mit Gewalt diese Niederlagen umkehren zu können. Es gibt keine positive Erzählung, wie eine Koexistenz mit Israel aus muslimischer Sicht aussehen kann.
Deswegen habe ich danach gefragt.
Es gibt immer wieder die Wiederholung dieser Befreiungswünsche und dieser Befreiungsfantasie.
Was ist mit dem Vertrag von Medina?
Entschuldigung, wir können jetzt nicht über Ereignisse aus dem 8. Jahrhundert reden und sagen,
aber Sie haben gesagt, es gibt keine positive Erzählung.
Vorbild.
Es gibt eine positive Erzählung.
Wir müssen über die Probleme diskutieren.
Vielleicht nur ganz kurz, weil ich finde es schwierig, das jetzt gerade stehen zu lassen.
Sie unterbrechen die ganze Zeit. Aber ich möchte einfach nur sagen, wir müssen mit jungen Menschen darüber reden, dass dieses Denken, das sich verfestigt hat im Kontext Israel und Juden, dass das falsch ist. Dass es auch muslimische Gründe gibt, das als falsch zu bezeichnen und zu widerlegen. Und das passiert nicht. Das ist die Verantwortung von Muslimen in Deutschland.
Vielleicht passiert es bei Ihnen nicht, bei uns passiert das.
Auch in der Ahmadiyya-Gemeinde gibt es eine Tradition des Antisemitismus. Das müssen wir nicht verharmlosen.
Ich wollte das gar nicht aufbringen,
weil das Feld zu weit öffnet.
Entschuldigung.
Aber es gibt diese gelernten Formen und dagegen müssen wir argumentativ Strategien entwickeln. Momentan, und bei diesem Bild will ich dann abschließen, momentan tasten sich Muslime mit geschlossenen Augen um eine Säule herum und sagen, das ist antimuslimischer Rassismus in dieser Gesellschaft und glauben, sie seien von einer Mauer umzingelt, gegen die sie sich nicht wehren können. Aber das, womit sie sich selber einmauern, ist dieser Hass, den sie nicht diskutieren. Nur ist die Judenfeindlichkeit, die sie nicht thematisieren, um sie selber zu dekonstruieren.
Also ich ordne kurz die Reihenfolge.
Ich melde mich mal.
Ein theologischer Satz, dann eine Frage an Sie und dann Ahmad Mansur etwas länger. So, ich nehme die Zeit.
Bitte. Weil ich würde dem widersprechen. Wir haben ein theologisches Problem, weil es ist immer Frage der Lesart. Natürlich kann man den Koran auch lesen, Slogan, ohne Judentum kein Islam. Das Judentum als Grundlage für die Verkündigung Mohammeds. Wenn man den Koran so liest, dann merkt man, dass Mohammed sich immer wieder auf das Judentum sich berufen hat, auf Moses. Moses kommt in 40 von 114 Zonen im Koran vor, spielt eine zentrale Rolle. Das heißt, man kann auch dieses Narrativ sich stark dafür machen und sagen, ohne Judentum kein Islam.
Das ist ja sein Punkt, ne?
Genau, also ich will nur sagen, es gäbe diese Lesart.
Darum, man muss kein theologischer Islamexperte sein, Juden nicht hassen zu dürfen.
Ja, ja,
aber Antisemitismus ist an sich falsch. Und das muss eine muslimische Erzählung sein.
Genau, und würde gerne Frau Hübsch an dem Punkt fragen, weil das gerade im Raum steht. Sie sagten, in Ihrer Gemeinschaft gibt es auch Antisemitismus. Gibt es den?
Unsere Gemeinschaft ist über 100 Jahre alt. In Deutschland über 100 Jahre alt, weltweit.
Gibt es da Antisemitismus?
Es gibt nicht einen einzigen Fall, der mir bekannt wäre, wo eine antisemitische Straftat begangen worden wäre. Aber was ich kenne, und das sollte man auch mal erwähnen, was ich kenne, dass ich unsere Gemeindemitglieder vor Synagogen stellen. Schützend, dass sie sich vor den Kölner Dom stellen. Schützend, weil sie eben sagen, im Koran steht, dass Muslime, Synagogen, Kirchen...
Okay, dann jetzt habe ich ein Problem im Kopf gerade, weil wie kamen Sie darauf?
Ich habe doch nicht gesagt, dass alle Muslime Straftaten gegen Juden verüben. Ich habe gesagt, sie reden schlecht über Juden. Sie haben ein Feindbild, das jüdisch definiert ist. Und das müssen wir dekonstruieren.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass es bei uns Thema ist.
Sie ziehen sich immer auf die Position zurück, ab der es dann erst problematisch wird, wenn es zu Straftaten kommt. Ich glaube, als eine spirituelle Gemeinschaft haben wir ein Problem damit, dass vor dem Rechtsbruch beginnt und nicht erst danach.
Ja, das stimmt. Deswegen hatte ich auch diesen Einwand, weil ich so aufgewachsen bin, dass man sich mit diesen Koranversen beschäftigt hat und dass wir eine historische Einordnung hatten und dass wir auch historische Erzählungen hatten. Und vielleicht nur einen Satz noch. Ich fand es ein bisschen schwierig gerade. Sie haben ja recht, es gibt diese Extremisten auch in der islamischen Community, die den Nahostkonflikt religiös verstehen und erobern wollen. Und genau die gleichen Extremisten gibt es ja auch auf der anderen Seite. Und das ist deswegen wichtig, weil diese Extremisten gerade dazu beitragen, in einer in Teilen rechtsradikalen Regierung, dass Völkermord begangen wird, vielleicht sogar. Das wird gerade verhandelt vor dem internationalen Gerichtshof. Weil das vor dem internationalen Gerichtshof verhandelt wird. Es soll Kriegsverbrechen begangen werden. Okay. Das heißt, da sind wirklich starke extremistische Kräfte gerade, die gleiche religiöse Idee haben wie fundamentalistische Muslime.
Da ist wieder dieses relativierende Momentum.
Wir können nicht sprechen,
über unsere Probleme zu reden. Das ist keine Probleme in der Welt.
Ich habe es Ihnen versprochen, Herr Mansur, Sie dürfen nicht.
Danke. Erstmal frage ich mich, was für ein Gottesbild mussten Sie haben, Frau Hübsch, dass Sie eigentlich bei jeder Kritik an Ihrer Religion schützend vor die Kritik stehen. Ich glaube, dass Religion stärker wird, wenn wir wirklich über die Themen, die hier gesprochen werden, offen diskutieren können mit Muslimen. Unsere Religion wird stärker sein, wenn wir diese Kritik zulassen. Zweitens, ich bin groß geworden in einer Familie, die gar nicht religiös war. Sie hasst die Juden, sie hasst die Israel aus einer sehr säkularen Sicht. Das nannte sich den Panarabismus damals. Wir haben aber in den letzten 20, 30 Jahren eine Verstärkung des politischen Islam. Dazu haben Erdogan, Hamas, Katar und andere Akteure dazu beigetragen, dass diese regionaler Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern so eine weltweite islamische Frage zu machen. Das bedeutet, dass man mit der Theologie eine Versöhnung führen kann, aber auch einen Krieg gegen den Juden führen kann. Und wenn wir was ermöglichen wollen, dann müssen wir in der Lage sein, genau diese Theologie zu hinterfragen und neu zu besitzen, damit diese politische Islamakteure, damit diese Hamas-Kämpfer vielleicht auch einen Widerspruch von den eigenen Community bekommen. Die bekommen es gar nicht. Okay. Und jetzt muss ich die Frage stellen, wie kann es sein, dass wir so empörend über das, was in Gaza passiert, aber schweigend gewesen über hunderttausende Menschen, die in Syrien von Muslimen getötet werden, von Unterdrückung von Muslimen in China,
das
von Frauen. Doch, es ist, Entschuldigung,
Ganz schlechter Whataboutism. Wenn es eine falsche ist, dann heißt es nicht, dass es falsch ist.
Sie unterbrechen mich die ganze Zeit und lassen mich bitte auf meine Argumente reagieren und dann können Sie schlecht das sehen oder nicht. Aber wenn Frauen im Namen dieser Religion im Iran unterdrückt werden und wir schweigen, dann müssen wir die Frage stellen, warum reagieren wir auf das, was in Gaza passiert, anders als woanders? Und das hat nicht mit Menschlichkeit und mit Empathie für die Palästinenser. Das interessiert uns viel zu wenig. Wir reagieren, weil der Feindbild Jude, weil der Feindbild Israel viel besser funktioniert als woanders. Warum gehen hunderttausende Muslime auf der Straße mittlerweile in Europa, im Westen, in den arabischen Ländern, aber agieren nicht auf Unterdrückung woanders. Sie tun das, weil der Feindbild Israel viel besser funktioniert als woanders, auch theologisch.
Sie haben mir gerade, Herr Mansour, einen guten Übergang geliefert. Sie sagten, wiesen gerade hin auf die Frauen in Iran. Und sagen, da wird das Kopftuch sozusagen als Symbol der Unterdrückung runtergerissen. Und gleichzeitig erleben wir hier, und ich habe es auch gerade in Amerika gesehen, ich hatte gerade eine interessante Konversation mit einer jungen Frau, sehr gebildet, sehr klug, aber war verschleiert, war ja eine erkennbare Muslima, die sagte auf die Frage, wo kommen Sie eigentlich her? Ich komme aus Afrika und vom Weißen Haus. Und ich sagte zu ihr, woher, welches Land in Afrika? Ja, aus Afrika. Und diese Unterhaltung ging noch ein bisschen weiter und es stellte sich wenig später raus, sie kam aus New York. Und ich sagte, leben Sie jetzt gerade in New York oder schon immer? Und sagte, nein, ich bin in New York geboren. Sag ich, okay, also Sie haben mit Amerika eigentlich nichts zu tun. Richtig. Keine Identifikation mit diesem Land. Und sie sagte, ich trage auch dieses Kopftuch. Und das wäre jetzt meine Frage, woher das kommt. Da kann man sich auch mit Innensenatoren zum Beispiel unterhalten, mit Innenministern unterhalten, mit Lehrern, mit Lehrerinnen unterhalten. Die sagen, da gibt es eine Tendenz zurück, die wir uns nicht wirklich erklären können. Wir hatten die erste Generation der Einwanderer, die kamen ins Land, so wie sie ins Land kamen. Dann hatten wir die zweite Generation, da gingen die Mädchen mit Kopftuch aus dem Haus und haben sich an der Bushaltestelle umgezogen. Und irgendjemand sagte, und haben sich die Hotpants angezogen, gingen dann in die Schule. Und heute läuft es genau umgekehrt. Ich kann das selber nicht wirklich wissen, weil ich nicht tief genug in dem Thema drin bin.
Ja, das ist genau der Punkt.
Aber dieser religiöse Lashback, um es mal so zu sagen, woher kommt der?
Identitätssuche und Identitätsfindung in der Religion. Mhm. Ich rede mit den jungen Menschen, da geht es nicht um das Kopftuch, weil das Kopftuch, viele wissen nicht einmal, warum trage ich das.
Ja, aber warum?
Identität. Ich brauche Symbole nach außen. Geht es vielen jungen Menschen, auch die für das Kalifat jetzt demonstrieren. Sie wissen nicht, was das wirklich ist. Auch die Scharia auch sagen. Und wenn man sie fragt, was ist das? Keine Ahnung. Aber wichtig für mich ist etwas Eigenes. Meine Studierende bestehen darauf immer, Allah und nicht Gott zu sein. Viele von denen.
Ja,
ich sage ihnen, aber
auch.
Moment. Die Christen in Ägypten, die Juden in Marokko sagen auch Allah. Das ist das arabische Wort, nicht das islamische. Ich sage, nein. Ich will das für mich haben. Allah. Und nicht Gott. Das heißt, ich will das Eigene. Da geht es um Identität, um Findung. Und dahinter steckt eine gewisse
Kränkung.
Kränkung, nicht ankommen in europäischen, westlichen Gesellschaften. Deshalb meine ich jetzt provokant, alles, worüber wir bis jetzt diskutiert haben, sind stellvertretende Debatten. Es geht gar nicht um
den jetzt an dem Punkt, um den es geht?
Genau, also der Punkt ist die Identität. Das heißt, wieso gelingt es uns, das ist meine Frage, wieso gelingt es uns nicht in unserer Gesellschaft, dass Muslime sich identifizieren, sagen, das ist meine Gesellschaft und nicht die der anderen. Warum freuen wir uns jetzt, was Sie am Anfang gesagt haben, da sitzen Muslime hier, warum müssen wir Muslime sein? Wir könnten auch unter anderen auch sitzen und wir sind
keine Gesellschaft. Nein, das war ja die Absicht der Sendung. Ja, wir könnten auch das Gleiche, vielleicht sollten wir das auch mal machen, zum Christentum machen. Dann sagen wir schauen uns sozusagen Judentum zu allem Möglichen. Aber weil der Islam natürlich gerade in vielerlei Hinsicht eine sehr viel diskutierte und auch interessante Religion ist und das Verständnis gerade junger Muslime ist ja auch, das habe ich da auch gehört, wir arbeiten darauf hin, dass irgendwann unsere Werte sozusagen weltweit die Werte sind, um die es geht. Und ich musste natürlich denken an diese Umfrage, die es an niedersächsischen Schulen gegeben hat. Keine repräsentative Umfrage, muss man dazu sagen, aber eine Tendenz. Sie klar war unter jungen Mädchen, Schüler, Jugendliche, die sagen, Also deutsches Grundgesetz, okay, aber im Zweifel ist mir die Scharia wichtiger.
Aber Herr Lanz, wenn Sie diese Jugendlichen fragen, ja, was meinen Sie mit Scharia, werden Sie sehr schnell feststellen, die wissen nicht, was das ist. Für sie ist das nur etwas, was gegen die Gesellschaft, so eine Protesthaltung aus
Kränkheit. Zu sagen, ich bin auch da, ich bin auch wer.
Genau, genau, die suchen
nach Anerkennung. Und in Abgrenzung zu euch sage ich Scharia.
Und das ist das Problem.
Auch Provokation?
Natürlich, Provokation, Protestnote setzen. Natürlich gibt es einige, die ideologisch unterwegs sind, die wissen ganz genau, was sie wollen, Scharia und Kalifat. Aber die Jugendlichen, über die wir reden, 16- bis 18-, 19-Jährige, die haben keine Ahnung, was das ist. Für sie ist das Protestmode. Und die Frage an uns als Gesellschaft, was geschieht in unserer Gesellschaft, was läuft schief, dass diese Jugendlichen sich damit nicht damit identifizieren.
Und wie gesagt, weltweit, also das war sehr interessant, diese Unterredung. Und die erinnerte mich so an eine Unterredung mit jungen Mädchen an einer Schule in Berlin, vor ein paar Jahren schon. Auch mit Kopftuch, die da saßen, sehr nette, aufgeweckte Mädchen. Und die sagten auf die Frage, fühlt ihr euch als Berlinerinnen? Und ich sagte, ja, klar. Und die eine sagte dann, sehr schön, ich werde irgendwann mal Bürgermeisterin von Berlin. Sagte ich, ist doch gut, ist doch eine Idee. Und dann sagte ich, was mit Deutschland? Deutschland, hämisches Gelächter. Keine Identifikation. Ja, kennen Sie das?
Ich kenne das total. In Frankfurt ist auch so, jeder sagt, ich bin Frankfurter, aber ich bin nicht Deutscher. Ich sage, ich bin Deutsche. Aber ich glaube, das kommt daher, dass man Extremismus und Antisemitismus kann man nur bekämpfen, wenn man gleichzeitig auch antimuslimischen Rassismus bekämpft. Das gehört ganz eng miteinander zusammen. Weil wenn Menschen das Gefühl haben, sie sind entfremdet, sie gehören ja nicht wirklich dazu.
Ja, aber woher kommt das? Ja,
weil wir politische Debatten haben. Weil wir im Moment, würde ich sogar sagen, ist die Entfremdung ja nicht nur bei Muslimen, nicht nur bei Migranten. Sie ist, glaube ich, gerade in der jüngeren Generation sehr weit verbreitet.
Das ist wahr.
Weil
haben Sie einen Punkt?
Deutschland international isoliert dasteht, weil man nicht mehr versteht, ja, auf der einen
Seite. Aber das, worüber ich hier spreche, ist etwas, das beginnt schon lange vor Gaza. Ich habe eben gerade das, was ich gerade geschildert habe aus Berlin, Moabit war es damals, das war 2017.
Wir haben zu problembehaftete Debatten. Ich würde auch wegen Scharia nochmal, ganz kurz. Ja, es mag die einen geben, die wissen gar nicht, was es ist, Protest. Aber es gibt ja auch diejenigen, das wissen Sie doch als Theologe. Für viele ist eben Scharia auch was anderes als diese Alarmsirenen erzeugende Kampfbegriff, sondern für viele ist es eben ein Verständnis davon, wie kann ich ein guter Mensch sein. Das wissen Sie. Wenn man sagt, ein Muslim lebt nach der Scharia, meint man in der Regel, das wissen auch Sie, Herr Murat Keimene, sagen Sie doch mal was.
Wir reden
da meint
über
man,
die
Kronzeugen könnte eng werden,
da,
aber bitte.
Ich glaube nicht, weil das ist so weit verbreitet in der islamischen Community, dass man damit meint, ja, man
Sie
betet,
sich
man fastet.
Wir reden politisch über die
Entschuldigung.
Scharia ist mir wichtiger als das Grundgesetz. Über die reden wir.
Ja, aber,
und die meinen nicht mit Scharia ein guter Mensch sein.
Naja, aber wenn Sie Leute so in Positionierungsdruck versetzen, ja, und sagen, du musst dich entscheiden, entweder für den deutschen Rechtsstaat oder für deine muslimische Identität.
Nein.
Das gehört zusammen.
Ja,
und die Scharia
natürlich
sagt ja, du musst dich an die Gesetze des Landes halten.
Klar.
Und ich glaube, deswegen sind so Studien auch nicht so günstig. Sie werden ja dafür auch gerade scharf kritisiert von ihren Kollegen, die sagen, sie haben da so Fragen gestellt, wo letztendlich die Menschen... Also
das sind standardisierte Fragen, die man auch an Christen stellt.
Aber auch ein Christ würde im Zweifel sagen, mein Glaube ist mir wichtiger als vielleicht irgendein Gesetzbuch. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht an die Gesetze des Landes halte. Ich halte mich daran.
Darf ich fragen, wenn Sie sagen, eine Scharia ist... den Ansatz, irgendwie besser zu sein. Kann ich verstehen, so habe ich das auch
Mensch
gelernt.
Zu sein.
Guter Mensch zu sein, ein besserer Mensch zu sein. Wie geht es eigentlich mit den Frauenrechten? Dürfen sie gleich erben wie Männer? Wie geht es eigentlich mit der Homosexualität? Wie geht es eigentlich mit Scharia-Gesetze, die im Koran verankert, die wir bis heute in manchen arabischen, muslimischen Ländern praktizieren?
Mhm. Hände abpacken.
Sie wissen, es gibt nicht nur eine Auslegung der Scharia. Die Scharia ist kein Buch, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Verständnisse.
Ja, aber ich habe ja eine Grundsatzfrage gestellt.
Wir leben in Deutschland. In Deutschland gelten die deutschen Gesetze. Und das ist, was die Scharia von mir als Muslim verlangt. Ja, aber Sie verstehen Sie das nicht?
Sind Sie für das oder für dieses
Verständnis? Bist du für Scharia oder für Gesetz? Ich bin für beides. Meine Scharia sagt mir, ich muss mich an das Gesetz halten. Und das wäre konstruktiver, als wenn man Leute vor die Wahl stellt. Weil dann hat man dieses Identitätsproblem. Wenn man beides vereint, dann kann man sich auch als Teil dieses Landes
Darf ein Homosexueller bei Ihnen Mitglied werden?
Natürlich. Unsere Moscheen sind offen für alle Menschen, egal was für ein sexueller
Beziehung. Also ich kenne andere Reden von Mitgliedern bei Ihnen.
Wir haben Mitglieder, ja, wir haben Mitglieder, die haben unterschiedliche sexuelle Ausrichtungen, Orientierungen. Unsere Moscheen sind offen für diese Menschen. Wir schließen und grenzen niemanden aus.
Ja, aber darf ein homosexuelles Paar in der Ahmadiyya-Gemeinde?
Genau.
Also man muss sich natürlich entscheiden. Also wir haben das, da ist es ja nicht anders als in der katholischen Kirche oder im Judentum, ob man sich damit wohlfühlt. Ja, das ist nämlich die Frage, fühlt man sich damit wohl, dass in den monotheistischen Religionen, das ist überall ähnlich, Homosexualität, die offen praktiziert wird, nicht unbedingt als gottgefällig gilt.
Sie gehen in die Moschee.
Das kann jemand tun. Wir haben in Berlin, da sind homosexuelle Gruppen auch gewesen, die sprechen mit den Imamen, da wird diskutiert.
Ja, aber er darf gern Mitglied sein in jeder Gemeinde.
Dafür?
Es gibt zwei. Also natürlich darf jeder Mitglied sein. Wir haben auch Mitglieder, die beten nicht. Ja, wir haben auch Mitglieder, die machen andere Dinge, die
eigentlich. Er hat nach Homosexualität gefragt.
Ja, auch Homosexualität. Es geht, also vielleicht.
Sie dürfen Mitglied werden.
Ja, sie dürfen Mitglied werden und trotzdem gibt es natürlich die Vorstellung, dass zu einem gottgefälligen Leben, also dass das nicht so zusammenpasst. Also verstehen Sie den Unterschied? Also, wir erwarten von unseren Mitgliedern, dass sie sich an die Werte unserer Gemeinde halten, dass sie, und dazu gehört eben Beten, Fasten, dazu gehört auch ein bestimmtes Verständnis von Sexualmoral.
Aber was heißt das?
Da gibt es ganz vieles. Keine Sexualität vor der Ehe gehört dazu, keine außerehelichen Beziehungen. Man muss das nicht teilen, aber man muss ja auch nicht
mit... Kopftuch tragen, ja oder nein?
Wir haben Mitglieder, die kein Kopftuch tragen, aber natürlich verstehen wir das Tragen des Kopftuchs als ein Gebot.
Und wann beginnt das, in welchem Alter?
Das ist individuell. Aber was wichtig ist, Herr Lanz, das ist wichtig. Sie müssen nicht Mitglied in unserer Gemeinde sein. Wenn Sie das alles nicht so teilen und alles doof finden,
nein.
Müssen Sie
das
einfach kein Mitglied in unserer Gemeinde sein und können austreten.
Das ist nicht
ich frage mich immer, warum will denn jemand Mitglied in einer Gemeinde sein, wenn er das zu konservativ findet? Wir sind in einem freien Land, dann geh doch zu einer anderen Gemeinde oder sei Atheist. Es ist doch jeden frei überlassen.
Wir wollen es ja nur verstehen.
Ja, aber wir dürfen auch das kritisieren, wenn das irgendwie
vermittelt
mit dem Grundwerte dieser Gesellschaft nicht vereinbart.
Da kann man...
Ich glaube, das, was wir erlebt haben, ist sehr exemplarisch für die große Debatte, die in der muslimischen Community läuft. Mhm. Manchmal unter der Beobachtung durch die nicht-muslimische Gesellschaft und in der Auseinandersetzung damit, aber eben manchmal auch fernab dieser öffentlichen Wahrnehmung. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie man sich in einer Gesellschaft, die zunehmend vielfältiger wird, um das Zusammenleben kümmert und dieses Zusammenleben gestaltet. Das ist ja nicht nur eine muslimische Herausforderung, sondern auch eine nicht-muslimische, gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Wie definieren wir ein gemeinsames deutsches Wir? Mhm. Was soll deutsch sein bedeuten? Das stellt uns vor große Herausforderungen, weil die Gesellschaft immer vielfältiger wird, auch mit Muslimen, aber auch anderen. Innerhalb der Muslime gibt es dieses Problem nochmal heruntergebrochen auf die Frage, wie viel Vielfalt halten wir innerhalb der muslimischen Gemeinschaften aus? Und da ist das, was Frau Hübsch eben gerade formuliert hat, natürlich eine Idealvorstellung, dass alle willkommen
die
sind.
Die darf sie auch haben.
Und das ist ja auch das Ideal, auf das wir hinarbeiten sollten. Aber die Realität ist natürlich so, dass so wie die gesamte Gesellschaft, wir auch in der muslimischen Gemeinschaft große Probleme mit Vielfalt und das Zulassen von Vielfalt haben. Und da spielt sexuelle Vielfalt eine Rolle, da spielt die Auffassung über den Glauben in seiner Vielfältigkeit eine Rolle. All diese Erscheinungen von Kalifatsbewegungen und sowas sind ja im Grunde Manifestation eines Wunsches, dass Muslime möglichst einheitlich denken, glauben und handeln, damit sie stark sind als Wir-Gruppe gegenüber der Gesellschaft.
So.
Und viele junge Menschen, die diese Begriffe gar nicht theologisch auslegen können, sind angezogen von dieser Erzählung, wenn wir alle gleich glauben und uns einig sind innerhalb der Muslime, dann behaupten wir auch unser Muslimischsein gegenüber der Gesellschaft. Das ist eine zutiefst antidemokratische Erzählung, weil sie auch Vielfalt innerhalb der muslimischen Gemeinschaften unmöglich macht. Natürlich sagen wir als Muslime, heißen wir alle willkommen, jeder darf in die Moschee. Aber zur Realität gehört es, wenn wir bei dem Thema Homosexualität bleiben, eine Homosexualität in der eigenen Wahrnehmung ist in der muslimischen Gemeinschaft nur dann möglich, oder gesellschaftliche Teilhabe, gemeindliche Teilhabe in muslimischen Communities ist nur dann möglich, wenn man Homosexualität verschweigt.
Ich würde gerne zum Schluss, weil ich vermute, wir werden gleich noch ein paar längere Antworten hören, eine Sache fragen. Sie sagten gerade antidemokratisch. Mein Gefühl ist immer, da gibt es auch einen tiefsitzenden anti-westlichen und insbesondere anti-amerikanischen Reflex. Ich habe auch das in dem Gespräch da mit der jungen Frau gehört, die sagte, weißt du, ich gehe an die Columbia University in New York und ich muss mich nicht freizügig kleiden, um eine Frau zu sein. Und ich muss nicht provokant sein, sondern ich kann mich auch auf eine ganz andere Art und Weise auch selbst behaupten und Selbstbewusstsein und so weiter aufbauen. Und man merkte, da gibt es diesen ganz klaren Wunsch, nicht Teil dieser vermeintlich dekadenten westlichen Gesellschaft zu sein. Ist das ein falscher Eindruck oder ist der richtig?
Absolut.
Das ist die Vorstellung einer moralischen Überlegenheit durch das Muslimischsein. Das ist die Erzählung, mit der ein Mehrwert gegenüber der nicht-muslimischen Gesellschaft formuliert wird. Das mag sicher auch damit zusammenhängen, dass es eine Abwertung durch die Gesellschaft gibt und dadurch das Bedürfnis, das zu kompensieren durch eine Überkompensation, zu sagen, nein, ich bin nicht schlechter als diese Gesellschaft, ich bin sogar besser als diese Gesellschaft.
Dieser
moralisch
überlegen.
Moralisch überlegen. Und auch diese Erzählung soll natürlich Geschlossenheit, Einheitlichkeit innerhalb der muslimischen Gemeinschaft fördern. Und das macht es so schwierig, weil die Abwertung des anderen immer einhergehend in der letzten Konsequenz mit der Frage, welche Existenzberechtigung hat dann das andere, das weniger wert ist als ich. Das ist das, was Muslime als antimuslimischen Rassismus beklagen in der Geschichte, die wir hier in Deutschland haben. Aber sie praktizieren diesen Mechanismus in den eigenen Binnensphären gegenüber anderen Gruppen oder gegenüber anderen Muslimen, die nicht so sind wie sie selbst. Man oder gegenüber der Gesellschaft, die sie als nicht muslimisch beschreiben.
Der Mechanismus sozusagen auf beiden Seiten. Ja? Sie dürfen sofort,
das psychologisch zu betreiben, auf zwei Ebenen. Das individuelle Ebene, Mohammed Khoujidi hat von Kränkung gesprochen. Und diese Kränkung hat auch mit Minderwertigkeitskomplexe in der Begegnung mit dem Westen. Wir dürfen nicht vergessen, wir kommen aus Gesellschaften, die gescheitert sind, die keinen Wohlstand schaffen konnten, die keinen Fortschritt. Wir blicken immer auf den Westen als diejenigen, die es geschafft haben. Und diese Kränkung begleitet auch die Leute, die hier seit Generationen leben. Die ist noch nicht wirklich gelöst.
Was haben doch hier auch viele geschafft. Ich kenne so viele Menschen
mit muslimischem Hintergrund, die ist echt erfolgreiche als jeder Wohlstand. Das sind Leute, die mit dieser Kränkung groß geworden. Ich bin mit dieser Kränkung groß geworden. Ich habe immer auf die Israelis, die nicht mal 100 Meter entfernt von mir gelebt haben, immer mit Minderwertigkeitskomplexen begegnet.
Die Situation kenne ich aus Israel.
Genau. Zweitens, dieser politische Islam, der versucht gerade die Westen zu unterwandern. Wenn man seine Bücher liest und seine Strategie liest, die er auch für den Westen irgendwie geplant hat, dann geht er von den Kreuzzügen. Da waren mal die Westen bei uns und haben versucht, unsere Islam, unsere Region anzugreifen. Jetzt betreiben wir einen kulturellen Kampf im Westen. Das heißt, diese anti-westliche Haltung ist Teil dieser politischen Islamakteure, die gerade mit dem Postkolonialismus eine strategische Partnerschaft betreiben an den Universitäten, die davon ausgehen, dass der Westen böse ist und dass Israel eigentlich diese Verkörperung, diese Bösartigkeit. Und das führt dazu, dass natürlich bei vielen, vielen jungen Menschen, die keine Ahnung von Postkolonialismus und von politischem Islam, eigentlich auf der Straße gehen und sich etwas anschauen, weil es eigentlich identitätsstiftender ist.
Das ist alles die eine Seite.
Sie, und dann letztes Wort für Frau Hübsch.
Das teile ich alles. Und das ist aber nur die eine Seite. Die andere müssen wir aber auch zugeben als westliche Gesellschaften. Wenn ich mit meinen Verwandten der arabischen Welt, ich komme aus der arabischen Welt, über Demokratie und Menschenrechte rede, die lachen mich aus. Denn was für Demokratie? Das, was im Irak passiert ist, ein Riesenkrieg, noch eine Lüge
die
in Afghanistan.
Standards. Ja.
Genau. Das ist das Narrativ, das konsumiert wird und das ist auch
das uns wahnsinnig auf die Füße fällt.
Ja,
gerade das heißt, ich weiß,
das müssen
total
wir
recht.
Auch einsehen, wo wir, also ich teile alles, aber das war alles nur einseitig.
Das ist einseitig.
Die andere Seite, aber wie wir als westliche Gesellschaft auch, nicht nur die Muslime müssen ihre Hausaufgaben machen, auch wir als westliche Gesellschaft. Und letzter Punkt dazu, weil vorhin gesagt wurde, wir müssen über antimuslimischen Rassismus reden. Ich finde auch, das ist langsam zu einer Ideologie geworden, im Sinne von die westliche Gesellschaft ist der weiße Mann, der rassistisch, und die muslimische, das sind die People of Color, das sind die Unterdrückten.
Man zieht sich zurück in die Opferrolle.
Und Teil des Problems, weil da ist schon wieder wir und ihr, die und die anderen. Ich würde mir wünschen, wenn wir über diese Themen reden, über Rassismus an sich, nicht über antimuslimischen oder antiwestlichen, sondern Rassismus ist Rassismus. Dann haben wir die innermuslimische Debatte genauso drinnen, innermuslimischer Rassismus als Teil dessen.
Punkt.
Ohne identitätspolitisch hier Westen und dort. Und das fehlt in dieser ganzen Debatte. Und auch diese Fragen, die wir am Anfang diskutiert haben, auch Sylt und so, die und die anderen, statt zu sagen, reden wir über Diskriminierung, über Rassismus, über dies und jenes, als Phänomene in unserer Gesellschaft, als solche, ohne Muslime zu stigmatisieren und ohne, dass wir uns selbst, das, was mich ein bisschen so auch in Ihrem Diskurs stört, dass wir uns stigmatisieren als Opfer und immer die anderen sind. Oder, also wir reden wer ist schuld jetzt? Statt Schuldfrage, lösungsorientiert, können wir nicht Identitätspolitik beiseite schieben und mehr uns auf die Inhalte konzentrieren.
Frau Hübsch, Schlusswort?
Ich finde das zu unterkomplex zu sagen, diejenigen, die gerade auf die Straße gehen, die so eine massive Entfremdung auch spüren mit Deutschland. Und das sind nicht nur Muslime, das sind nicht nur Migranten. Das sind alles so postkolonial verseuchte Studierende. Richtig. Das ist so eine Ideologie. da passieren gerade ganz viele Dinge auf der Welt. Da geht es gerade auch darum, internationales Recht, hat das noch eine Bedeutung? Völkerrecht, dass da... Also da bricht was zusammen. Das, was wirklich sozialer Sprengstoff gerade ist, dass das Vertrauen in Politik und Medien erodiert. Weil man sich die Frage stellt, zählt das noch was? Das internationale Recht, das humanitäre Völkerrecht? Oder ist es okay, wenn das brennt? Weil wir haben am Anfang über Solingen gesprochen. Da sind Frauen verbrannt, ja, Kinder, Säuglinge. Gerade jetzt, wo wir hier diskutieren, in Rafah, brennen Frauen, Kinder, Säuglinge. Es brennt das Völkerrecht. Es brennt das Menschenrecht, es brennt die Moral, es brennt die Gerechtigkeit. Und wir gucken zu, wir machen mit und wir unterstützen das als deutsche Regierung. Und das ist nicht das Ergebnis von deutscher Geschichte. Das ist nicht die richtige Lehre von deutscher Geschichte, dass wir diese Kriegsverbrechen gerade unterstützen. Das ist der massive Vertrauensverlust, den wir gerade erleben.
Es gibt hier so viel gefühlten Widerspruch. Bitte ganz kurz, Herr Mansour und dann Herr Kaimann noch mal ganz kurz.
Ich finde... Unsere Erinnerungskultur scheitert wegen solcher Aussagen, die Sie gerade betätigen. Sie gucken auf den Palästinenser, aber nicht auf die israelische Gesellschaft. Und was keiner bis jetzt gesagt hat, auch wenn Israel massive Fehler macht, wie kann Israel den Terrororganisation Hamas besiegen? Wie können sie die Palästinenser in Gaza eine Möglichkeit geben, in Frieden neben Israel zu leben? Man kritisiert Israel, aber man vergisst die andere Seite. Und wenn der 7. Oktober und was danach passiert, uns eine Sache zeigt, dass unsere Erinnerungskultur gescheitert ist, dass wir nicht Menschen mit Migrationshintergrund und andere diese neue Generation beibringen können, wie historische Ereignisse oder auf historische Ereignisse zu reagieren und wie wir diese jüdische Staat schützen können.
Ich schaue gerade zu Herrn Kaimann und würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Vielleicht akzeptieren wir das einfach so und wiederholen bei nächster Gelegenheit diese Runde. Das hat ehrlich gesagt, es war herausfordernd, aber spannend, wie wenig seit sehr langer Zeit. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.